Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren sehr speziellen Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet am Dienstag, dem 10. Februar 2026, unter wolkenverhangenem Himmel bei etwas windigen Witterungsbedingungen. Meiner Frisur ist es gelegentlich anzumerken. Ich habe leider auf Reisen keinen Haarfestiger, keinen Haarspray dabei. Bitte um Verständnis. Aber der Ausblick, das Panorama entschädigt für alles und lenkt auch ab vom Moderator. Das, was Sie da im Hintergrund sehen, ist natürlich die weltberühmte Golden Gate Bridge von San Francisco. Ein unglaublich imposantes Bauwerk, ein Symbol für die amerikanische Ingenieurskunst, aber auch ein Wahrzeichen für die Mobilität, für die Freiheit, die in den USA ja sprichwörtlich, ja verfassungsgebend ist. Gebaut wurde diese damals größte Hängebrücke der Welt zwischen 1933 und 1937, also mitten in der Wirtschaftskrise, mitten in der großen Depression, als die USA da niederlagen, als reihenweise zu Millionen die Leute nichts mehr zu essen hatten, auf den Straßen standen, aber antizyklisch sozusagen nach vorne blickend, nicht aufgebend, sich durchbeißend, niemals den Bettel hinwerfen. Das war, das ist die amerikanische Mentalität und die Golden Gate Bridge steht für dieses amerikanische Durchbeißertum, für diese Fähigkeit, sich immer wieder aufzurappeln und sich auch Gigantisches zuzutrauen. Wir sind auf der Fahrt hier an diese schöne Aussichtslokalität über die Brücke gefahren. Der Verkehr war mäßig, Sie sehen es im Hintergrund, das sind also relativ freie Straßen, aber schon sehr, sehr imposant, was einem da begegnet. Noch immer ein Touristenmagnet und ein Aufmerksamkeitspunkt der höchsten Intensität. Ja, im Hintergrund San Francisco, Downtown, die Stadt ist tatsächlich etwas versifft, kann man sagen, in der Innenstadt. Allerdings der Reiz nach wie vor überwältigend, sehr europäisch die Architektur gehalten. Es gibt da im englischen Stil viele Häuser, man könnte sie auch in London vermuten. Dann unverkennbar der spanische Einfluss, der zu sehen ist, und der Palast der Künste unweit der Zufahrtsstraßen zur Golden Gate Bridge, ein Überbleibsel noch von der Weltausstellung 1915, ein neoklassizistischer Kunstpalast, der damals gebaut wurde und den Aufstieg einläutete, könnte man sagen, von San Francisco zu einer absoluten Weltstadt, zu einem Zentrum, ich habe es in einem meiner Dailies schon angesprochen, zu einem Zentrum auch der Unterhaltungsindustrie. Mich hat San Francisco zum ersten Mal erreicht in der Kinderstube mit Karl Malden und Michael Douglas. Die Straßen von San Francisco, einige von Ihnen dürfen sich noch erinnern an diese großartige Krimiserie, unter anderem Kojak war auch dabei, Einsatz in Manhattan, oder Cannon, der Mann mit seinem Lincoln Continental, der schwergewichtige Detektiv. Das sind Reminiszenzen aus den 70er Jahren. Ich hatte übrigens mal Gelegenheit, mit Michael Douglas mich zu unterhalten, vor ziemlich genau 10 Jahren, als ich mit Arthur Cohn am Geburtstag von Kirk Douglas war. Er wurde damals 100 Jahre alt, von einem Hirnschlag schon etwas gezeichnet, aber immer noch aufnahmefähig und geistig wach, und da hatten wir Gelegenheit, auch mit Michael Douglas zu sprechen. Das Geburtstagsfest stand damals auch im Zeichen der Wahl des damaligen US-Präsidenten Donald Trump, des unkonventionellen, aber auch so typischen Amerikaners, der in den USA wie auch in Europa heftige Kontroversen auslöst. Übrigens, wenn wir da etwas über diese größte, eine der größten natürlichen Buchten der Welt, den Blick schweifen lassen, sehen Sie da im Hintergrund eine kleine Insel mitten in dem sich weit öffnenden Blau, und das ist die Gefängnisinsel Alcatraz mit den berühmten, auch filmischen Meilensteinen Burt Lancaster, The Birdman of Alcatraz, der lebenslänglich eingebuchtete Häftling, der sich dann mit Vögeln beschäftigte, mit der Ornithologie. Und viel später Escape from Alcatraz mit Sean Connery und vielen anderen. Nicolas Cage, ein Actionfilm aus den Präzisionsunterhaltungslabors von Jerry Bruckheimer. Also Alcatraz, auch ein legendärer Ort, ein ja mittlerweile mythenumrankter Insel, Aussichts- und Ausflugspunkt hier in San Francisco. Schauen wir uns etwas die Geschichte dieser Stadt an. Ich versuche das freihändig hinzukriegen, habe mir ein paar Notizen gemacht, aber es ist vermutlich besser, wenn man das einfach sozusagen aus der Erinnerung heraus darzulegen versucht. Ja, die ersten Besiedelungen gehen zurück auf ja, rund 3000 bis 5000 Jahre. Damals die ersten ja, menschlichen Lebenszeichen hier, das dauerte im Grunde bis 1776. Indianerstämme waren zugange, die von einer ja, natürlichen Subsistenzwirtschaft ausgingen. Sie lebten vom Fischfang, von der Jagd, eine steinzeitliche Zivilisation, die sich sehr lange gehalten hat, die nordamerikanischen Indianer. Man macht sich ja aufgrund der Filme nicht so sehr eine Vorstellung davon. Das war eine ziemlich archaische Gesellschaft mit zum Teil auch sehr abschreckenden Bräuchen, die dann später natürlich auch aus einer ganz anderen Perspektive, aus einer Perspektive des berechtigten schlechten Gewissens heraus anders dargestellt wurde. Denn diese Indianer sind ja dann von den westlichen, von den europäischen Siedlern geradezu ausgerottet, verdrängt worden, mit Krankheiten dezimiert, aber auch in vielen Schlachten und kriegerischen Auseinandersetzungen nahezu ja, ausgerottet und vertilgt worden. Hier also bis ins 18. Jahrhundert ausschließliche, exklusive indianische Präsenz, ohne feste Besiedelung von Kolonisatoren. Dann sind die Spanier hierher gekommen und haben eine Mission errichtet, auch einen Militärstützpunkt, das Presidio, und einen religiösen Stützpunkt, wenn man es so bezeichnen will, San Francisco de Assisi. Aber die Stadt hieß nicht San Francisco damals, oder die Ansiedlung, muss man sagen, der Hafen, der hieß nicht San Francisco, sondern Yerba Buena. Und diesen Namen sollte der Ort dann auch behalten, bis die Amerikaner gekommen sind. 1821, ein einschneidendes Datum, dann haben sich die Mexikaner von der spanischen Oberhoheit gelöst und San Francisco, das spätere San Francisco, Yerba Buena, das fiel an die Mexikaner, die hier bis 1846 die Zügel in der Hand hielten, dann errichtete die US Navy, das amerikanische Banner. 1847 übernahmen sie die Stadt. Alta California, die ehemalige mexikanische Provinz, ging dann 1848 an die Vereinigten Staaten von Amerika. Die nächste Episode, auch unter Schweizer Beteiligung, General Sutter aus dem Basel Landschaftlichen hat da seine Spuren hinterlassen, der Goldrausch der 1840er und 1850er Jahre. 1849 hat eine gewaltige Zuwanderungswelle stattgefunden. Die 49ers sind dann gekommen, noch heute im Sport, die San Francisco 49ers. Das ist eine Referenz an diese Goldgräberstimmung, die natürlich in Kalifornien nach wie vor mentalitätsprägend ist. Damals stieg die Bevölkerungszahl von etwa 1000 auf 25.000 Personen in San Francisco und es begann sozusagen das stürmische Wachstum der Neuzeit. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte die Industrialisierung ein, die Cable Cars wurden gebaut, die Tramlinien über die verschiedenen Hügel, die das Stadtbild von San Francisco prägen. Es gibt auch um die Stadt herum eine ganze Reihe von Hügeln, die natürlich besiedelt sind. Und allmählich entwickelte sich da in San Francisco auch der Fernhandel, natürlich der Schiffsverkehr, ganz enorm wichtig. Die Ausstrahlung in den pazifischen Raum, auf den pazifischen Ozean. Einschneidendes Datum dann 1906, das ganz große verheerende Erdbeben, 3000 Tote, über 100.000 Obdachlose, 80% der Bausubstanz wurde vernichtet, dann allerdings schneller Aufbau nach neuen städteplanerischen Gesichtspunkten. 1915 Weltausstellung in San Francisco mit Panama-pazifischem Schwerpunkt. Das war oder wird gewertet unter Historikern als Aufbruch von San Francisco in die Gilde der Weltstädte. Und ich habe es angesprochen, der Palast der Künste, ein mächtiger neoklassizistischer Bau, ist sozusagen ein Überbleibsel aus dieser Zeit. Aber die Stadt verströmt nach wie vor, und das ist ihr Reiz, bei aller Versifftheit, bei all den Obdachlosen, die man sieht, auch den vielen geschlossenen Läden. Das ist eine traurige Realität heute in San Francisco. Sie strahlt ungeachtet all dessen für jetzt den zugereisten Schweizer nach wie vor einen unglaublichen Charme aus, und man fühlt sich sofort wohl. Ein Gegenpunkt, ein Gegenakzent vielleicht zu Los Angeles. Los Angeles, eine andere große kalifornische Stadt, die Welthauptstadt des Films von Hollywood. Und für mich als Schweizer hat die Stadt Los Angeles einen ganz speziellen Reiz, eben weil sie so anders ist als alles, was wir in Europa kennen. Der klassische Europäer fühlt sich wohler in San Francisco mit Los Angeles, dieser großen Orange, wie der Schriftsteller Hugo Lötscher sich einmal ausdrückte. Mit der haben sie dann etwas mehr Mühe. Also 1915 die Weltausstellung Golden Gate Bridge, 1933 bis 1937 quasi das Wahrzeichen des Aufbäumens in der großen Depression. Und nachher schlitterte die Welt ja in den Völkermord unter den Weltmetzgern in den Zweiten Weltkrieg. Die USA, das habe ich aus Pearl Harbor berichtet, sind am 7. bzw. am 8. Dezember 1941 formell in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Kurz darauf haben dann auch die Deutschen den Amerikanern den Krieg erklärt, damit ihren Untergang wohl endgültig besiegelnd. Das kriegerische Weltgeschehen hat San Francisco auch stark beeinflusst. Hier war der Flottenstützpunkt der West-, der Pazifikflotte. Es gab immer auch Pläne der Japaner, San Francisco einmal anzugreifen. Dann haben eben die Amerikaner 1940 ihre Pazifikflotte ausgelagert, vorgeschoben, um da die Entwicklung im pazifischen Raum, die Japaner etwas in die Schranken zu weisen, sind sie nach Pearl Harbor gegangen und dort dann der Präventivschlag, letztlich der Anfang vom Ende, der Anfang des Untergangs des japanischen Kaiserreichs als imperialistische, militärische, aggressive, kolonialistische Macht im fernen Osten. Das ist ausgegangen von hier. Damals war San Francisco auch ein wichtiger Industriestandort der Rüstungsproduktion, der Waffenproduktion, der Schiffsproduktion, der Flugzeugträger, all dieser gewaltigen Apparate, USS Saratoga und wie sie alle hießen, die Schlachtschiffe, zum Teil auch hier in dieser Umgebung rüstungsmäßig zusammengestellt. Also das militärische Geschehen wichtig. San Francisco, damals auch unrühmlich in die Geschichtsbücher eingegangen, weil die Amerikaner, sie hören das nicht so gerne, eigentliche Konzentrationslager errichtet haben, nicht Vernichtungslager, jetzt nicht vergleichbar mit dem, was die Deutschen gemacht haben im Zweiten Weltkrieg, aber doch Internierungslager, so werden sie genannt durch die Historiker, für japanischstämmige Amerikaner, an deren Loyalität man damals zweifelte. Ja, man fühlte sich eben bedroht, nicht zu Unrecht bedroht hier an diesem westlichen Außenposten, auch an diesem empfindlichen, eben rüstungsmäßig exponierten Ort. Und deshalb kam es zu diesen im Rückblick natürlich sehr kritikwürdigen Ereignissen. 1945 übrigens, das ist vielleicht etwas weniger bekannt, fand hier die Gründungskonferenz der Vereinten Nationen statt. Also auch das visionäre Element in Kalifornien, in San Francisco, ganz klar beheimatet. Eine neue historische Epoche setzte dann in den 50er Jahren ein mit der Beat-Bewegung, mit den Schriftstellern Allen Ginsberg, Jack Kerouac. Deren Namen sind natürlich verbunden mit San Francisco. Die Beat-Literatur, die jahrzehntelange Fäden gezogen hat bis in die Gegenwart. Es gibt natürlich immer noch sehr viele Schriftsteller, die sich auf dieses literarische Genre beziehen. Die On-the-Road-Literatur, die sozusagen auch den Freiheitstraum Amerikas auskostet, gewissermaßen die Beatnik Vorstufe dessen, was dann in den 60er Jahren kommen sollte, nämlich die Hippie-Kultur, Haight Ashbury, Summer of Love 1967, UC Berkeley. Damals wurde San Francisco die Welthauptstadt der amerikanischen Gegenkultur, der Protestbewegung, der Anti-Vietnam-Bewegung, natürlich auch des linken Amerika und auch eines Amerika großartiger musikalischer Errungenschaften. San Francisco, eine der berühmtesten Bands hier aus der Bay Area, Tower of Power für alle Funk-Fans. Natürlich ein Begriff in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, zu Beginn der 70er Jahre entstanden, immer noch unterwegs und auch ich habe diese synkopensichere Funkband einmal mir angeschaut live in Zürich vor vielen, vielen Jahren. Ist der Geist von San Francisco zu uns rübergekommen, aber man könnte hier noch viele andere Bands erwähnen, deren Namen mir jetzt nicht gleich wieder geläufig sind, fallen mir dann vielleicht nach der Sendung noch ein paar Namen auf. Also die 60er Jahre, ganz wichtig, San Francisco, immer etwas Brodelndes, etwas Pulsierendes, etwas Progressives, das hat die Stadt bis heute bewahrt, darum ist sie natürlich auch ein Stachel im Fleisch des konservativen Amerika, der heutigen Regierung und in den 70er Jahren ist hier auch die Fahne, die Regenbogenfahne, aufgepflanzt worden. Und ich habe das, kann mich gut erinnern an den damaligen Film über den Bürgermeister Harvey Milk. Ich habe mit Begeisterung diesen Film geschaut, wie der erste offen schwule amerikanische Bürgermeister Kalifornier Harvey Milk hier gewählt wurde. Natürlich eine ganz andere Zeit damals mit schwulen Diskriminierung, regelrechtem schwulen Hass. Und da hat San Francisco ein Zeichen gesetzt in einer Zeit, als das noch Mut brauchte, als das nicht gratis war, wie heute kein Schwimmabzeichen sozusagen des Gutmenschentums, sondern echtes Engagement für die Gleichberechtigung. Da ist dieser Harvey Milk an die Macht gekommen. Später dann verfilmt sein Leben mit dem großen Sean Penn als Schauspieler. Politisch seine Äußerungen zum Teil vernachlässigbar. Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Aber als Schauspieler hat er sicherlich eine Reihe von ganz großen Filmen hingelegt. Harvey Milk, also Zentrum der LGBTQ-Bewegung, Ausgangspunkt. Und eben, das ist wichtig, zu einem Zeitpunkt, als das noch nicht gratis mutig war, sondern wirklich noch Zivilcourage erforderte. Die nächste Etappe, sozusagen auch wieder ein dialektischer Gegensprung, die Hippies, ja die Aussteiger, die Lockerheit Kaliforniens, aber um natürlich San Francisco herum bildete sich auch eine ganz neue wirtschaftliche Kraftzelle. Und auch das ist charakteristisch für Kalifornien. An der Stanford University, das ist eine der ganz großen Ivy League-Universitäten der Vereinigten Staaten von Amerika in Palo Alto, nicht weit von San Francisco entfernt. Eine Uni, die hohe Qualifikationen erfordert, akademisch, aber auch interessant, in Stanford werden vor allem auch Studenten angenommen mit interessanten Lebensläufen. Also wenn Sie ein begabter Musiker sind, ein begabter Tennisspieler oder vielleicht auch Schwinger aus der Schweiz, der einfach etwas macht, was aus der Reihe fällt, wenn Sie vielleicht mal eine Weltumsegelung mit Ihren Eltern gemacht haben in jungen Jahren, dann steigen Ihre Chancen auf einen Studienplatz in Stanford, wenn Sie allerdings dann auch entsprechend die akademischen Qualifikationen mitbringen. Mit der Uni Stanford sind natürlich sehr gewichtige Namen verbunden. Ein Name, der mir sofort in den Sinn kommt, ist derjenige des amerikanischen Ökonomen Thomas Sowell, einer ganz imposanten Persönlichkeit, der hier an der Hoover Institution der Stanford University, die ist eher konservativ geprägt, während das andere akademische Milieu, vor allem auch in Berkeley, sicher eher progressiv links ist. So ist doch Thomas Sowell einer der Leuchttürme des liberal-konservativen Denkens in Amerika. Auch eine ganz interessante Biografie, Verwirklichung des amerikanischen Traums, aufgewachsen in Harlem, dann militärisch, glaube US Marines, Karriere gemacht, dadurch Stipendien bekommen, hat sich selber hochgearbeitet und dann viele Bücher geschrieben zu Themen, die gerade für ihn als einen schwarzen Autor besonders bemerkenswert sind, denn er hat sich immer ausgesprochen gegen die Affirmative Action, gegen die Förderung und die sozusagen antirassistischen Antidiskriminierungsmaßnahmen. Er hat großartige Arbeiten geschrieben, auch zum Thema Lohndiskriminierung, der Mythos der Lohndiskriminierung im marktwirtschaftlichen System, ein ganz großer Leuchtturm des marktwirtschaftlichen Denkens. Die Stanford University, also ein Zentrum des Geistes mit vielen berühmten Absolventen, berühmten Professoren, unter anderem der Weltwoche-Autor Sepp Gumbrecht, Hans-Ulrich Gumbrecht ist hier auch akademisch tätig als Hochschullehrer, immer noch mit Doktoranden, viele andere bekannte Namen, unter anderem Peter Thiel, der Investor, den wir im letzten Sommer interviewt haben, hat hier studiert. Und um diese Uni herum hat sich dann eben dieses Biotop des Silicon Valley gebildet. Die Tech-Industrie, die Tech-Visionäre, viele von ihnen leben in Los Angeles, unter anderem Elon Musk. Ich betone das in letzter Zeit, der Leonardo da Vinci unserer Tage, weil ihm eben in Europa alle sich an ihm oder viele die Schuhe abputzen, muss man ihn eben auch würdigen. Elon Musk, auch ein Produkt, ein natürlich absoluter Pfeiler dieser kalifornischen Tech-Industrie, die so innovativ ist und im Moment natürlich mit der künstlichen Intelligenz im Begriff ist, die ganze Welt abzuhängen. Also San Francisco, Stanford, Silicon Valley, das ist sozusagen das vulkanische Epizentrum der amerikanischen Innovationskraft, des amerikanischen Traums, der Selbstverwirklichung, der Selbstentfaltung durch Leistung, Freiheit durch Leistung, egal woher du kommst. Wenn du brillant bist, kannst du hier deinen Weg machen. Das ist nicht einfach nur PR, das ist nicht nur Reklame, das ist einfach nur Tourismus, das ist die Wirklichkeit und die Leute glauben daran, sonst würden sie nicht hierher kommen. Sehr viele intelligente Menschen, einen davon habe ich getroffen zum Interview auf Hawaii, das ist aufgeschaltet worden, schauen Sie sich das an, mit Yong Son, dem Präsidenten von Samsung, der die ganze digitale Weiterentwicklung des Konzerns verantwortet hat, seit vielen Jahren eine Riesennummer in der Tech-Industrie. Ich habe mich mit ihm genau über diese Themen unter anderem unterhalten. Was ist die Stärke der USA nach wie vor? Was ist das Inspirierende? Wir müssen uns nicht aufgeben, unsere Traditionen auch pflegen, aber es ist schon sehr, sehr eindrücklich, was hier passiert. Also, heute ist San Francisco zum einen in der politischen Debatte so etwas die Schreckfolie der Rechten, sozusagen das, der Sündenpfuhl, auf den sie mit den Fingern zeigen, das Hauptquartier der Obdachlosen und der Kleinkriminellen und der linken versifften Verwahrlosung gewissermaßen, um hier etwas in den Sprachgebrauch des amerikanischen Präsidenten wegzusteuern, abzudriften. Aber für andere ist es nach wie vor ein pulsierendes Zentrum des amerikanischen Traums, der amerikanischen Selbstverwirklichung. Im Übrigen ist San Francisco immer schon etwas frivol positioniert gewesen, könnte man sagen, schon im 19. Jahrhundert beim Goldrausch und dann später bei der ganzen Industrialisierungsphase ist San Francisco bekannt gewesen, ja, für einen etwas lockereren Umgang mit den Sitten, auch für kriminalistische oder kriminelle Ausschweifungen, Prostitution und dergleichen hat man hier schon früh exzessiv ausgelebt. Das hat sich irgendwo auch gehalten, aber eben nicht nur. Und ich glaube, das ganze Sammelsurium macht es aus. Und am Ende verdichtet sich gewissermaßen die Geschichte der Stadt, die Ambition der Stadt, der Traum der Stadt, aber auch die Solidität des hier stattfindenden Ingenieurswesens, das verdichtet sich im Bild dieser großartigen Golden Gate Bridge. Und ich bin, glaube ich, am Ende meines Lateins angekommen. Ja, Wohnungsprobleme könnte man noch erwähnen, einige städtische Misshelligkeiten, die uns auch anderswo beschäftigen. Aber ich glaube, ich habe nichts Wesentliches ausgelassen, hoffentlich nicht allzu viele Termine und Daten verwechselt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das ist ein letzter Blick hier über die Bay von San Francisco mit der großartigen Golden Gate Bridge. Wir schweifen noch einmal über dieses weitläufige Wassergelände. Sie sehen da auch einige Silhouetten von Personen. Es versammeln sich hier auf dem Battery-Aussichtspunkt. Das ist eben dieser ikonische Ausflugsort. Da versammeln sich natürlich einige Leute hier aus der ganzen Welt. Da sind auch noch Schlösser angemacht, um den Bund fürs Leben zu besiegeln. Also eine wunderschöne Landschaft, eine ozeanisch durchflutete, ja, etwas an ein riesiges Venedig erinnernde Landschaft. Wir sehen da auch Küsten, Strände, Hügel, Gebirge und da unter den Verstrebungen der Golden Gate Bridge ist auch zu erkennen die Skyline von Downtown San Francisco. Dies, die letzte Einstellung, Sie sehen, ich bin auch Kameramann in Personalunion. Das erleichtert vieles und erlaubt natürlich auch eine kostengünstigere Produktion als das sehr aufwendig gemachte Schweizer Fernsehen, was wir an dieser Stelle auch noch einmal erwähnen dürfen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns, bevor es zu regnen anfängt. Die Stürme aus dem Pazifik von Hawaii sind jetzt mittlerweile am Festland angekommen, wobei die Luftströmung hält sich in Grenzen und es ist auch noch nicht sehr feucht. Aber jetzt, glaube ich, die ersten Tropfen sind zu spüren. Also pünktlich haben wir die Sendung ins Ziel gebracht. Merci vielmal. Wir melden uns zurück. Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag und genießen Sie einfach mit mir dieses wahnsinnige Bauwerk, dieses Wahrzeichen auch der Großartigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika.